Rückspiegel, der News-Podcast über Oldtimer.
Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Rückspiegel-Podcasts mit Lars und Mäcki. Und ich bin Mäcki und an meiner Seite ist Lars.
Lars.
Herzlich willkommen.
Schön, herzlich dass du willkommen. Da bist. Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass wir Zuhörer haben, weil wenn die, die uns nicht hören, brauchen wir auch nicht zu begrüßen.
Sehr logisch, das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Die, die uns nicht zuhören, die grüßen wir an dieser Stelle ausdrücklich nicht. Da hast du vollkommen recht.
Doch, ich grüße alle. Mir geht's gut soweit. Dankeschön. Ist ja kurz vorm Wochenende. Und was will man mehr, ne?
Genau, ein langes Wochenende und deshalb wollen wir euch noch unseren Podcast bescheren und wenn alles gut läuft, dann sind wir tatsächlich auch diesmal pünktlich zum 2. Februar, zweiten Freitag im Monat, so rum. Haben wir das letzte Mal nicht so geschafft.
Nee, haben wir das letzte Mal nicht so geschafft, aber wir haben ja gesagt, neue Technik, neues Glück und wir loben Besserung und von daher.
Genau. Und wir hoffen ja auch, dass der Ton besser geworden ist. Jedenfalls hören wir uns deutlich besser. Das könnt ihr uns natürlich gerne auch mal schreiben. Apropos schreiben. Wir freuen uns natürlich auch über eure Bewertungen und Rezensionen. Also geht mal zum Podcast-Player eurer Wahl und hinterlasst dort mal eine Bewertung. So wie das zum Beispiel H. Grimpf und Ausrufezeichen Achim 2000 gemacht haben. Das sind nämlich die ersten beiden Rezensionen, die uns tatsächlich auch mal was geschrieben haben, also nicht einfach nur Sternchen dagelassen haben. Und das möchten wir an dieser Stelle würdigen und die möchte ich dir mal vortragen. Kennst du schon unsere beiden Kritiken, Bewertungen, die wir bekommen haben?
Nein, ehrlich gesagt nicht, nein.
Okay. H. Grimpf, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, hat uns geschrieben, betreutes Blättern, gibt uns einen Stern und fragt, wozu? Und ich muss sagen, H. Grimpf hat es schon alles perfekt zusammengefasst. Das, was wir hier machen, ist in der Tat betreutes Blättern. Denn wir möchten euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dazu bringen, zum Kiosk zu gehen und mal eine Oldtimer-Zeitschrift in die Hand zu nehmen, von der ihr im Idealfall noch gar nichts gewusst habt und euch entsprechend spannende Artikel vorstellen. Also von daher, ja, H. Grimpf, es ist betreutes Blättern. Also vielen Dank für die Kritik. Wir nehmen das sehr ernst. Freuen uns trotzdem, dass du uns einen Stern gegeben hast. Hättest ja auch gar keinen geben können. Und vielleicht hast auch du jetzt das Konzept dieser Sendung verstanden, H. Grimpf. Und das ist hier betreutes Blättern, was wir machen. Oder siehst du das anders, Lars?
Das wäre nicht die Wortwahl. Ich nenne es ja eher Oldtimer-Presseshow. Wenn ich irgendwo gefragt werde, ja, worum geht's denn in deinem Podcast? Aber ja, es ist am Ende auch ein bisschen betreutes Blättern, wenn man so will. Wobei wir natürlich ja schon versuchen, zumindest ist das mein Anspruch, Zeitungen, die ich halt wirklich gut finde, anzuteasern, so dass jemand Lust hat und sagt, ja, jetzt hole ich mir heute mal was auch immer, ne? Und die habe ich nicht im Abo oder die hole ich mir normalerweise nicht, aber das war spannend und deshalb mache ich das gerne.
So soll das sein. Und unsere zweite Kritik, die wir bekommen haben, die fängt schön an, heißt nämlich schade, nett gemacht. Also das heißt, offensichtlich haben wir hier von Ausrufezeichen Achim 2000 doch schon Gefallen gefunden. Aber dann schreibt er weiter, wer aber den Unterschied zwischen einem luftgekühlten und einem wassergekühlten 911er als unbedeutend abtut, sollte lieber Neuwagen behandeln. Ja, ist Geschmackssache. Ich kann mich auch dran erinnern, wo wir das gesagt haben. Und ich glaube, wir haben in dem Zusammenhang auch sofort darauf hingewiesen, dass das natürlich ein eingefleischter Porsche-Fan unter Umständen ganz anders bewertet. Aber uns geht es halt nicht darum, einfach hier nach PS zu gehen oder nach Leistung zu gehen, sondern uns geht es um den Oldtimer als Ganzes. Und da spielt halt einfach, ich habe diesen Satz gesagt, spielt es für mich keine große Rolle, ob das ein luftgekühlter oder eben wassergekühlter 911er ist. Ich finde sie alle schön. Ich hätte von jedem gern einen.
Von jeder Bauserie, ne? Von 01 bis 092. Genau.
In jeder Farbe, von jeder Bauserie. In jeder Motorisierung.
In jeder Motorisierung. Oh, jetzt wird es schwierig. Das wäre mal eine Rechenaufgabe für ChatGPT.
Brauchst du bloß.
Was das für ein Wert wäre am Ende, weißt du?
Ja, aber brauchen wir bloß eine Halle, die groß genug ist. Aber ich hoffe, dass wir Achim 2000 dann vielleicht doch mal wieder bei uns im Kreise begrüßen können, weil so schlecht findet er uns ja nicht. Er hat ja gesagt, es ist nett gemacht. Also lasst auch gerne ihr eine Bewertung da und gerne in Textform und gerne auch, wenn ihr die volle Punktzahl gegeben habt, wie das viele andere von euch auch bereits getan haben. Wir nehmen die Kritik sehr ernst, wenn sie berechtigt ist. Und ja, dann machen wir jetzt einfach mal im gewohnten Stile weiter. Ich habe uns nämlich heute was mitgebracht. Hast du eine Ahnung? Ja, du hast eine Ahnung. Es war eine rhetorische Frage. Ich habe es dir ja schon verraten.
Du hast es mir schon verraten, ja. Und es geht um Mercedes.
Genau. Mein Lieblingsthema, Achim 2000. Ja, also nicht nur Porsche, sondern auch Mercedes. Ich habe die neue Mercedes-Benz Classic im Briefkasten gehabt. Ausgabe 1,24 und Nummer 68. Und das ist eine Zeitschrift, die kann man abonnieren. Das habe ich ehrlich gesagt zum allerersten Mal in der Zeitung gefunden, dass man die auch als Nicht-Mercedes-Fahrer sozusagen abonnieren kann. Mhm. Einfach auf, oh Gott, wo stand denn das jetzt? Also die kostet im Inland 4 Ausgaben 28 Euro. Europaweit wird versandt und kriegt man unter mbclassic@zenit mit Z geschrieben -presse.de. Für neu oder was heißt für Neukunden, für Besitzer eines Mercedes Klassikers, die eine Mercedes-Benz Classic Card haben, die kriegt man, wenn man in einem Markenclub ist, ist die Zeitschrift kostenlos. Also wer einen Oldtimer hat und in einem Mercedes-Club ist, der kriegt die zugeschickt. Und hier sind in der neuen Ausgabe wirklich ein paar schöne Artikel drin. Und der allererste Artikel, das ist ein Artikel, den wir beide schon kennen, Lars. Und zwar ist das ein Artikel von Maximilian Ballas. Die Kenner von euch wissen, das ist der Gründer, Herausgeber und Hauptautor des Fahrermagazins. Ja. Und hier ist ein Artikel von ihm, Meine magische Nacht heißt er, nochmal abgedruckt. Also das heißt nicht nur im Fahrermagazin, sondern auch hier im Classic, in der Mercedes-Benz Classic ist dieser Artikel drin. Und es ist der Artikel, wo er nachts in Stuttgart auf einen Mercedes-Typ Doppel-S Sport Viersitzer trifft. Also so ein richtig schöner Vorkriegs-Oldtimer, Baujahr 1930, mit tollen Fotos von Max und natürlich auch einem tollen Text. Also viele Grüße an der Stelle an Maximilian. Und ich weiß, es gibt schon die dritte Ausgabe vom Faber Magazine. Ich habe noch nicht im Briefkasten geguckt, ob sie schon wieder da ist. Aber falls sie noch nicht unterwegs ist und lieber Maximilian, du hörst das, dann freuen wir uns natürlich, wenn du an uns denkst und uns wieder ein Exemplar zuschickst. Dann können wir hier auch wieder drüber berichten. Fand ich jedenfalls sehr lustig, dass er das auch in die Mercedes-Benz Classic geschafft hat. Dann gibt's einen schönen Artikel, recht kurz, aber als Berliner muss ich den hier erwähnen, von einer jungen Frau, die einen 190er hat, ein Baby-Benz, also den 201, W201, den sie sich gekauft hat. Der Vater arbeitet auch bei Mercedes und sie hat sich den als Alltagsauto gekauft und hat jetzt mittlerweile mehr als 300.000 Kilometer auf der Uhr. Und wie gesagt, ist eine Berlinerin, die das Auto sich schon gekauft hat, bevor sie den Führerschein hatte, also mit 16, und hat das Auto schon aufbereitet und ja, in den Top-Zustand offensichtlich gebracht und ja, fährt seitdem dieses Fahrzeug als Alltagsauto. Und das fand ich ganz schön zu sehen. Der 190er ist ja mittlerweile auch mit einem H-Kennzeichen versehen.
Wollte ich gerade fragen, hat er ein H-Kennzeichen? Weißt du das? Kannst du das sehen?
Den 190er gab es seit 1991,
glaube ich. Man kann ein H-Kennzeichen haben, aber es wird halt oft diskutiert, ob das überhaupt sinnstiftend ist, weil dieses Auto ja gar nicht so also lohnt sich das finanziell oder nicht? Und ich habe die Diskussion im Bekanntenkreis tatsächlich ab und zu mal mit meinem Freund Bodo. Und ich sage immer, ich würde immer ein H-Kennzeichen ranmachen an ein Auto, was ein H-Kennzeichen haben kann, was ich habe. Auch wenn es sich vielleicht nicht vor dem rechnerischen Hintergrund begründet, ne? Was ja bei so einem 190er, wenn es jetzt keine riesen Motorisierung drin ist, und da gab es ja eh nur ein paar mit ordentlich Hubraum, ne?
Es gibt ja nur einen Sechszylinder, den 190 2.6. Ne?
Ja. Und von daher, also das ist ja so ein Auto, wo man sagte, das muss man ja nicht unbedingt mit einem H-Kennzeichen versehen aus finanziellen Gründen. Aber ich finde es irgendwie schön, wenn ein klassisches Fahrzeug auch ein H hat. Wobei man natürlich beim 190er auch wieder die Diskussion aufmacht, ist das ein, weil das ist ja ein Massenfahrzeug gewesen, ist das überhaupt schützenswert?
Massenfahrzeug war auch der VW Käfer, kannst du als Gegenargument bringen.
Ja.
Und ich finde, man muss das so ein bisschen vom Einzelfall abhängig machen. Also, wenn ich zum Beispiel in einer Umweltzone wohne oder in einer Stadt wohne, die eine Umweltzone hat, dann kann es unter Umständen sein, dass auch mein 190er, wenn er nicht die ja, Voraussetzung ja. hat, nicht in die Umweltzone ja. fahren darf. Dann würde ich sagen, holst du dir ein H-Kennzeichen. Wenn ich ein DIN-Kennzeichen am Auto habe, also noch ein altes Kennzeichen, die darfst du ja weiterhin fahren. Und du darfst sie ja auch fahren, wenn das Auto gar nicht in deiner Region zugelassen war. Was weiß ich, du ja. lebst in Berlin und ja. hast ein Fahrzeug mit DIN-Kennzeichen aus Hamburg, dann darfst du das in Berlin weiterfahren mit Hamburger Kennzeichen. Dann würde ich zum Beispiel wirklich genau mal nachrechnen, ob sich das so gravierend finanziell auswirkt, wenn du ein H-Kennzeichen hast, ansonsten würde ich das lassen. Also das sieht doch super aus mit dem DIN-Kennzeichen.
Ja, wenn du ein DIN-Kennzeichen hast, das ist ja nochmal ein anderer Schnack. Also wenn du ein DIN-Kennzeichen hast, dann behalt es.
Ja.
Gar keine Frage, weil das ist natürlich, das ist ja viel schöner.
Auf alle Fälle.
Zeitgenössisch und so, das auch. Aber wenn du das halt nicht hast, dann würde ich immer versuchen, mir ein H zu holen. Auch um zu zeigen, dass das Ding halt original ist und das Gutachten hat und so weiter. Und
dann ja, wie gesagt, ich würde es Einzelfall abhängig machen. Und wenn wir gerade beim Thema H-Kennzeichen sind, das war eine spannende Diskussion, die ich neulich geführt habe. Es ist mittlerweile so, dass H-Kennzeichen auch beim TÜV aberkannt werden können, wenn der TÜV sagt, dass das Auto nicht mehr erhaltenswert ist oder nicht zeitgemäß ausgestattet ist.
Also H-Kennzeichen ranmachen und danach wilde Sau ist nicht.
Ist nicht, definitiv. War für mich ein ganz neues Thema. Als Beispiel wurde angeführt, jemand hat ein historisches Fahrzeug und hat sich in den DIN-Radioschacht ein modernes Radio eingebaut mit Navi.
Ja.
Da hat der TÜV tatsächlich gesagt, dir werde ich das H-Kennzeichen aberkennen, also der TÜV-Prüfer, weil das halt nicht zeitgenössisch ist. Das gab es damals nicht. Finde ich total übertrieben, weil das ist etwas, was reversibel ist. Baust du das Radio aus, machst ein antikes rein, ist wieder alles schick. Anders sieht das aus, wenn das zum Beispiel, ich habe am Wochenende ein Strich-8er Coupé gesehen, was zum Cabrio umgebaut worden ist. Das gab's nicht. Das wurde damals nicht angeboten. Und dass natürlich irgendeine Werkstatt mal ein Auto geöffnet hat und da ein Cabrio-Verdeck rübergeschustert hat, ja, das mag es auch in den 70er, 80er Jahren gegeben haben, als dieses Fahrzeug auf den Straßen gefahren hat. Aber das ist halt nicht reell. Und da frage ich mich halt, wie sowas überhaupt zugelassen wird als mit dem H-Kennzeichen. Also ist immer schwierig zu sagen. Und da gibt es noch eine andere Diskussion, da kannst du mit Sicherheit gleich was dazu sagen. Thema Beleuchtung. Du kannst bei vielen Klassikern, zum Beispiel auch beim 190er, mittlerweile LED-Lichter nachrüsten. Das heißt, du hast den Original-Scheinwerfer und hast ein Retro-Kit. Da gibt es bloß zwei Anbieter, kann man hier ruhig sagen, Osram und Philips. Da tauschst du das Leuchtmittel aus und hast dann halt eine bedeutend bessere Ausleuchtung auf der Straße. Ja. Streng genommen könnte der Schiff auch sagen, das gab es damals nicht. Wenn du das nicht zurückbaust, ist dein H-Kennzeichen weg.
Ja, das stimmt. Na, ich hab das Thema noch mal heute mit, weil ich das tatsächlich für mein Grand Wagoneer mir diese LED geholt habe.
Habe ich dir eine schöne Brücke gebaut, ne?
Ja, so ist es. Und wir hatten ja schon mal die Diskussion und ich weiß, dass du gesagt hast, weil das Sicherheit ist und man kann das auch wieder zurückdrehen, ist das für dich okay? Und ich war da nicht so ganz deiner Meinung und habe es jetzt aber getan.
Und bist eines Besseren belehrt worden.
Ja, ich bin lernfähig, genau. Ich kann dazu lernen. In meinem hohen Alter bin ich noch...
jetzt kokettierst du aber.
Na, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich das gemacht. Und das ist schon von der Fahrsicherheit ist das schon, das ist schon doll. Also das ist schon, also was ich jetzt werde ich nicht nur gesehen, sondern ich sehe ja auch selber. Ne? Und das gibt schon ein gutes Gefühl. Also das macht schon Spaß, wenn man dann wieder gut sehen kann. Man kann es ja auch wieder zurückbauen. Das ist tatsächlich auch so. Ich wollte aber auch nochmal dazu sagen, dass es jetzt bei meinem Ami, da ist nämlich hinten so ein Ventilator dran, der dafür sorgt, dass dass da genug Kühlung ist und dass auch irgendwie die Feuchtigkeit nicht in der vorderen Lampe drin ist. Also da ist eine ganze Menge Aufbau hinten dran und dann passt auch nicht mehr die Abdichtung. Die Abdichtung passt da nicht mehr drauf, also weil da halt so ein kleiner Ventilator hinten an der Lampe dran ist und dann eben auch ein Kabel. Und das, ich habe gedacht, ich kann das mal eben schnell machen. Mach die Motorhaube auf und sehe, oh, von hinten, also da komme ich gar nicht ran. Also ich muss von vorne alles abbauen, dann habe ich von vorne also den Blindrahmen, also das gibt so ein verchromter Rahmen ist drauf, dann ist noch so ein Halterahmen drauf und dann kannst du die Glasscheibe abnehmen und dann musst du nochmal was abschrauben, wo eigentlich die Beleuchtung drin ist und dann siehst du, ah, da ist ja gar kein Platz nach hinten, dann muss man noch mehr abschrauben, damit man Platz machen kann. Und dann muss man das alles ein bisschen so zusammenbauen und dann am Ende funktioniert das, aber es war dann pro Scheinwerfer, sage ich mal, eine Dreiviertelstunde oder Stunde.
Wow.
Bei der ersten Stunde und bei der zweiten war es dann wahrscheinlich 35 Minuten, weil ich dann wusste, was zu tun ist. Also da wollte ich nochmal drauf hinweisen, dass das bei dem einen oder anderen, und ich hatte ja mit Michael Marx, der ja auch ein paar Amis fährt, der hat das auch bei seinem GMC, ich komme jetzt nicht auf das Modell, wie auch immer, da hatte das gleiche Problem, dass das nicht einfach mal eben so schnell passiert. Er sagte auch, er hat eigentlich war auf dem Weg zu einem Termin und hat er gedacht, ach, das mache ich jetzt nochmal schnell, wird dunkel auf dem Rückweg. Und dann ist er zu spät gekommen.
Aber ist Micha ja wirklich ein begnadeter Handwerker mit allen Sachen, die er macht.
Aber das ist halt ein Unterschied, ob du einfach das von hinten rausziehst, weißt du, also Vierteldrehung rausziehen, Vierteldrehung reinstecken, zusammen und fertig. Oder ob du von vorne halt den Scheinwerfer zerlegen musst. Ist ja auch keine große Sache. Ist jetzt nicht so, dass man da besonders handwerklich begabt sein müsste oder irgendwas dergleichen. Aber ja, wie auch immer. Also es geht nicht so schnell. Ergebnis ist top. Natürlich muss man die Lampen, wenn man dann da so viel dran rumspielt, die wieder einstellen. Ich würde das sowieso empfehlen, sich einmal noch mal Zeit zu nehmen oder das überprüfen zu lassen, wie auch immer, dass das halt, dass so kein Blend ist und so weiter. Aber vom Fahrgefühl, von der Fahrsicherheit, von der gefühlten Fahrsicherheit her ist das auf jeden Fall, ist das sehr, sehr angenehm.
Wie ist denn, wenn ich fragen darf, wie ist denn das Licht für dich? Ich habe bei einem Smartphone von mir, der das normale Halogenlicht hat, habe ich das ja auch ausgetauscht. Mhm. Und by the way, ich habe auch eine Dreiviertelstunde pro Seite gebraucht, weil das echt eine Fummelarbeit ist. Jetzt fahre ich aber aktuell den gleichen Smart, also bautechnisch den gleichen Smart, der aber von Hause aus LED-Licht drin hat. Und ich stelle einen Unterschied fest. Also dass die Nachrüstung des LED-Lichts ist so eine Mittellösung. Die ist nicht so gut wie das Original, wenn du es vom Werk aus hast.
Nein,
sie weil sie streifig ist. Sie ist nicht wirklich so homogen. Ist dir das auch aufgefallen?
Ja, ja, das ist bei mir auch so.
Ja. Ja. Aber trotzdem ist es deutlich besser als die Halogenscheinwerfer, die ja drin waren.
Ja, genau, das ist bei mir auch so. Ja. Und bei meinem Auto und dem Grand Wagoneer, das hatte ich vorher gar nicht so auf dem Zettel, da sind Heller-Lampen drin, made in Germany, das finde ich auch ganz lustig.
Vielleicht schon umgerüstet?
H4, nee, sind nicht umgerüstet, sondern die, ich habe ein paar Foren nachgelesen, das war so das 1990, da wurde das tatsächlich verbaut.
Okay.
Ja.
Oh ja, international.
International, so ist das, ja.
Kommen wir zurück zur Mercedes-Benz Classic.
Empfehlen, da wollte ich nochmal drauf hinaus, aber man soll sich ein bisschen informieren oder sich das vielleicht vorher einmal angucken, bevor man sich die kauft, weil die sind ja auch nicht ganz billig. Ob das, ob
man die dann gespannt, wie lange die halten.
Ob man also, die bei sich unter... Das ist ja LED ewig.
Naja, also nein, definitiv nicht. Und beim Smart hast du das Problem gehabt, bei den Halogenlampen früher schon. Du hast ja einen kurzen Radstand, du hast also dadurch ein ganz anderes Federungsverhalten. Also der Wagen wackelt mehr. Und deshalb sind bei mir früher auch immer regelmäßig die Halogenlampen durchgebrannt, weil einfach viel zu viel Vibration sich ja auf die Lampe ausüben, das sozusagen. Ist ja eine Idee. Ja, aber da sind ja die Vibrationen sind die gleichen. Das ist ja wurscht.
Ja, aber
da bin ich jetzt mal gespannt, wie lange das hält. Aber man hat ziemlich lange Garantie drauf. Ich glaube 5 Jahre. Bin ich mir aber nicht mehr so sicher.
Da habe ich nicht drauf geachtet, weiß ich nicht. Da bin ich auch nicht so ein. Da poche ich nicht so drauf. Ich bin auch nicht der. Also für meine eigene Elektronik kaufe ich keine Zusatzversicherung. Wenn ich für meine Tochter was kaufe, dann schon.
Ja, aber ich meine, guck mal, wenn du 100 Euro ausgibst für einen Gegenstand, der an für sich, sag ich mal, den du zwischen 10 und 20 Euro bekommst, wenn du ihn in der normalen Ausführung nimmst. Ja? Das heißt, ich kann mir 10 Halogenlampen kaufen anstelle von einer LED, dann achte ich natürlich drauf, dass das Ding jetzt nicht nach einem Jahr kaputt geht und wenn, dann poche ich halt auf meine Garantie. Aber wir schweifen ein bisschen ab. Ich finde es jedenfalls sehr gut, dass du lernfähig bist und dir ein Licht aufgegangen ist. Flachwitz-Alarm an der Stelle. Noch ein kleiner Artikel in der Mercedes-Benz Classic hereinspaziert. Die haben nämlich das Classic Center in Fellbach renoviert und wiedereröffnet. Und in dem Zusammenhang haben sie auch darauf hingewiesen, dass es jetzt seit fast einem Jahr die Mercedes-Benz Heritage GmbH gibt, die also den ganzen Classic-Bereich in sich vereint. Das war früher einfach eine Sparte bei Mercedes und jetzt ist es mittlerweile eine eigene Gesellschaft geworden, was viele Vorteile in meinen Augen hat. Also sie haben jetzt auch ein eigenes Budget, was sie verantworten. Im Rahmen dieses Berichtes erzählen sie halt auch, dass sie ja Kienle Automobile aufgekauft haben oder Teile aus der Insolvenzmasse von Kienle Automobile und sind ganz stolz darauf, dass sie jetzt die Werkstattkapazität und die Anzahl der Mitarbeiter quasi verdoppelt haben von ihren Classic-Centern, weil sie da Know-how und Technik eingekauft haben. Wir haben darüber in der Vergangenheit schon mal gesprochen. Ich sehe das am Ende des Tages sehr positiv, weil Wissen erhalten wird und auch die Werkzeuge, die Ersatzteile, die ja auch in großer Anzahl vorhanden waren, finde ich also sehr gut, dass Mercedes sich das da angeeignet hat. Über die Art und Weise kann man sicherlich unterschiedlicher Meinung sein. Das jedenfalls fand ich sehr nett, dass Sie da nochmal drauf hingewiesen haben. Und jetzt beginnt was Spannendes in der Ausgabe. Man knüpft sozusagen das Band zum 300er SL Flügeltürer. Da kommen nämlich mehrere Artikel noch auf uns zu. Aber zunächst Etwas, was ich immer so schön finde, dass es nicht nur um Autos geht, sondern um Menschen, die die Autos besitzen, fahren, sammeln, restaurieren, wie auch immer. So wie jetzt zum Beispiel die junge Dame aus Berlin mit dem 190er, was ich eingangs erwähnt habe. Da werden also drei Persönlichkeiten vorgestellt, was sie mit, wie sie zu Oldtimern gekommen sind und was sie damit machen, etc. pp. Und da ist ein junger Mann, ich kann den Namen ja sagen, ist ja in der Zeitung veröffentlicht, Axel Schröter, der lebt mit seiner Familie in Monaco und hat eine ganze Sammlung an Mercedes. Hier sind jetzt drei, werden hier vorgeführt. Die Pagode, ein 220er Ponton als Coupé und ein W116 natürlich als 460 SEL 6,9. Und dann denkt man so am Anfang, naja gut, okay, wer in Monaco lebt und da, wo sowieso Platz ein großes Problem ist, auch noch drei Oldtimer in der Garage stehen hat, naja, das ist dann so klassisch die Welt der Oldtimer-Fahrer, die schön und reichen. Aber das Tolle ist an dieser Geschichte, hier wird so sein Lebensweg erzählt, der kommt halt aus ganz einfachen Verhältnissen. Und für den war Mercedes immer was Besonderes, wenn man mal als Kind mit den Eltern mit dem Taxi fahren durfte, damals ja immer alles Mercedes, dann war das immer was ganz Besonderes für ihn und die Eltern mussten sich das halt auch ersparen und das der war halt, der kommt nicht aus reichem Hause und der hat es halt geschafft, als Selbstständiger ein Unternehmen aufzubauen mit heute über 300 Mitarbeitern. Und hat schon sehr früh angefangen, Oldtimer zu sammeln, hat es dann halt geschafft, so viele Fahrzeuge zu haben, dass er sogar Mechaniker engagiert hat, eingestellt hat, die sich um die Autos kümmern. Und das Bild, was man eingangs hat, so in Monaco mit teuren Oldtimern, lebt da so ein reicher Schnösel, sage ich mehr, das wird halt komplett umgedreht, weil der sich das halt alles wirklich hart erarbeitet hat und nicht einfach irgendwie, weiß ich nicht, Erbengeneration oder sonst was ist. Und das fand ich super angenehm. Der ist halt auch Familienvater, hat recht junge Kinder hier noch, die sind auf den Fotos zu sehen. Und die ganze Familie erfreut sich halt an den Oldtimern. Und das fand ich sehr, sehr schön beschrieben. Und jetzt im Zusammenhang mit den anderen beiden Personen, die noch beschrieben werden mit ihrer Leidenschaft, ergibt sich halt so ein schönes Bild. Da ist nämlich als nächstes, wird von einer Frau, einer jungen Frau, 26 Jahre berichtet, die auf dem Bauernhof lebt und arbeitet. Also die Eltern haben einen Bauernhof. Und sie hatte sich auch als Daily Driver ein 190er mal geholt, als Fahranfängerin. Und mittlerweile hat sie 5 und hat die selber hergerichtet und aufgebaut und hat vor allen Dingen hier 2 von den 5 aus dem Vorläufer der Desino-Reihe. Wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen. Azzurro, Rosso und Verde. unterschiedliche Motorisierung, da hat sie 2 davon und sie hat einen auch in der tollen Metallic-Farbe Beryl und so ein Auto hat meine Mutter gehabt, die hatte einen 190er in Beryl gehabt, in einer Farbe, die halt total selten ist und übrigens sehe ich gerade, ist Quatsch, was ich erzählt habe, sie hat alle 3 Sonderserien, also auch den Verde. Sie hat den Rosso, den Azzurro und den Verde.
Wie heißt der auf jeder Sitzrückenlehne eine andere Farbe hatte?
Das ist der Azzurro, also der ist blau und dann ist der, die Sitze sind grundlegend schwarz, aber die Kedern sind farbig und die Sitzflächen sind farbig.
Ja, aber anders farbig in einem Auto. Sitz
anders, genau. Ja. Alles in Leder. Der Beifahrer sitzt zum Beispiel gelb, kann man hier sehen auf dem Foto und dann einer war rot, der andere blau und schlag mich tot. Die anderen Farben habe ich jetzt nicht parat.
Grün.
Ja, wahrscheinlich grün, genau. Der Rosso hatte Stoff gehabt. Er hatte so ein 90er Jahre Stoffmuster, aber auch nur für die Serie. Und was der Verde gehabt hat, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich auch Stoff. Ich glaube nicht,
Stoff
dass der
ja eigentlich gar nicht.
Ich glaube nicht, dass er Leder gehabt hat. Jedenfalls, das waren die Vorläufer der Desino-Reihe. Und das fand ich jetzt halt wieder so spannend. Jetzt wird die Lebensgeschichte von dieser jungen Dame erzählt. die diese Autos selber alle fahrtüchtig gemacht hat oder aufbereitet hat und halt, wie gesagt, 5 Stück davon hat. Naja, und die lebt halt auf dem Bauernhof. Das ist dann doch eine andere Nummer als der Kollege da in Monaco. Und dann gibt es, jetzt muss ich weiterblättern, wieder eine 300er SL Flügeltürer-Geschichte.
Warst du schon mal in Monaco?
Nee, war ich noch nicht.
Ich auch nicht.
Dann müssen wir hin.
Ja.
Wir können ja den jungen Mann hier, wie heißt er nochmal? Axel Schröter, können wir ja fragen, ob er uns mal seine Oldtimer zeigt.
Ja, das wäre ein Highlight, ne?
Also, Herr Schröter, wenn Sie uns hören, oder ich sage einfach mal Axel, wir kommen gerne vorbei.
Wir sind ready to go, genau. Wir waren beide noch nie in Monaco. Das wäre ein sensationeller Anlass tatsächlich, ja. Genau. Ich war ja schon in vielen Städten.
Aber noch nicht in Monaco.
Nee, auch nicht in Cannes.
So, jetzt das kommt apropos Cannes. Ich kann jetzt nämlich noch schnell weitermachen. Schon wieder ein Flachwitz. Du merkst, heute ist Flachwitztag. 300er SL Flügeltürer wird hier verglichen mit dem 300er, mit dem SLS AMG, dem würdigen Nachfolger des Flügeltürers. Der hat nämlich auch Flügeltüren. Wenig Text dazu, aber schöne Fotos. Und der Text ist aus der Feder des Designers, nämlich Peter Pfeiffer, mittlerweile 80 Jahre alt, der schon am 190er mitgearbeitet hat. Also so schließt sich der Kreis zu den ganzen Themen, die hier drin sind. Aber zum Ende seiner Laufbahn halt auch den SLS AMG, aber zum Beispiel auch das CLS Coupé designt hat und dafür verantwortlich war. Und das fand ich halt nett, so die Gegenüberstellung 300er SL Flügeltürer und SLS AMG. Und dann gibt es noch, und da werde ich jetzt gar nicht weiter groß drauf eingehen, einen tollen Reisebericht, wie mehrere Flügeltürer durch die USA fahren und da auch wieder die Fahrerinnen und Fahrer vorgestellt werden. Also total klasse. Und abschließend habe ich hier noch ein Klebchen drin. Pickepacke voll, muss man wirklich sagen. 2 Klebchen habe ich noch drin. Einmal ein Hinweis zu Classics and Coffee, einer Veranstaltung, zu der ich gerne mal gehen würde. Da treffen sich nämlich Oldtimer-Fans immer sonntags, an jedem Sonntag, außer am 23.06. und 21.07. wahrscheinlich irgendwelche Feiertage, vor dem Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart. Und ja, es ist halt ein Oldtimer-Treffen. Würde ich gerne mal hingehen. Da gibt's auch Specials, Themen-Specials, zum Beispiel 19.05., also in 2 Wochen. Baby-Benz, dann AMG, G-Klasse, 300 SL, ein Coffee-Run, was auch immer das dann sein wird. Aber auch ein Porsche-Schwerpunkt, Themenschwerpunkt.
Das wie Eierrennen, nur mit Kaffee.
Der Coffee-Run, ja, vielleicht. Coupé und Cabrios und dann auch noch Geländewagen, Nutzfahrzeuge und Camper. Und zu guter Letzt, da bin ich auch wirklich durch hier heute, nochmal.
Ganz kurz, 19. Mai ist ja eigentlich für jemanden, der ein bisschen weiter weg ist von Stuttgart, ein ganz gutes Datum, weil der Montag Pfingstmontag ist.
Genau.
Also man muss nicht mitten in der Nacht irgendwie wieder über die Autobahn zurücktoben, sondern man kann ganz entspannt am Montag das erledigen.
Unsere Reiseempfehlung sozusagen.
Ja.
Und dann ein viel ausführlicherer Bericht über den 300er SL Flügeltürer und den SLS AMG. Wo man halt auch noch so ein paar Einzelheiten kennenlernt. Ich glaube, wir haben das schon mal erzählt. Der neue Flügeltürer, der SLS AMG, da hat man ja das Problem, was machst du, wenn sich das Auto überschlägt? Wie kommst du aus dem Auto raus? Dann liegt es auf dem Dach und du kannst die Flügeltüren nicht öffnen. Und deshalb kennst du die Geschichte? Weißt du das, was passiert?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich bin ganz Ohr.
Ich dachte, wir hätten es schon mal erzählt. Der hat Sprengladung in den Türen. Das heißt, beim Überschlag, dann sprengen sich die Scharniere weg, sodass du die Türen einfach auftreten kannst sozusagen, also wegdrücken kannst. Da sind die Scharniere abgesprengt. Das ist eine Besonderheit. Man wollte die Flügeltüren haben als Reminiszenz an den 300 SL Flügeltürer. Aus Crash-Sicherheitsgründen musste man das machen.
Nee, wusste ich nicht, habe ich noch nie gehört. Ich finde aber das Auto tatsächlich gelungen. Also.
Auf alle Fälle. Das ist ein, also ich finde, das ist ein richtig schönes Auto, der SLS AMG. Und der ist halt ein Supersportwagen von den Leistungen her.
Ja, genau. Jetzt
werde ich wahrscheinlich gleich wieder gesteinigt von, wie hieß er noch gleich am Anfang?
Nein, der ist Porsche.
Ich jetzt eine SLS AMG mit einem Supersportwagen gleichsetze. Achim 2000, so hieß er. Der wird mich vielleicht wieder steinigen, aber ich finde den echt brillant. Ja, das ist jedenfalls ein sehr umfangreicher Technikbericht über diese beiden Autos. Und damit schließt sich dann wieder der Kreis von wegen Flügeltürer. Das ist so ein bisschen der Schwerpunkt in der Zeitschrift. Jetzt kann man natürlich sagen, wie kommt das denn ausgerechnet, dass der Flügeltürer hier Schwerpunkt ist bei der Mercedes-Benz Classic? Hat das vielleicht etwas damit zu tun, dass es da diese Prozesse gibt um die doppelten Flügeltürer, weil Seriennummern, Fahrgestellnummern doppelt vergeben worden sind?
Nein, das ist einfach ein Auto, was viele Leute fasziniert. Also das ist eben...
Es hat nichts damit zu tun, dass man das Image nochmal gerade rücken möchte?
Nein.
Okay, dann ist es einfach...
Aber auch nicht, dass das Image des Flügeltürers angekratzt ist, sondern eher man erschrocken... Also ich war erschrocken darüber, welche Auswüchse meine Leidenschaft nehmen kann, und ich möchte so eine Auswüchse in dieser Leidenschaft nicht. Ich war ja auch Radsportler als junger Mensch und leide nach wie vor darunter, dass dieser Sport so schlechte Presse bekommen hat durch das Doping, was ja den Sport an sich nicht weniger attraktiv macht. Und das ist so ein bisschen mit dem Flügeltürer auch. Also das ist einfach schade, dass wenn das solche Oldtimer, das ist Leidenschaft für mich. Das ist Liebe zu diesen Fahrzeugen. Das ist auch ein Lebensstil und auch eine Einstellung. Und ich möchte da keine Gier, und ich möchte da kein, sowas möchte ich nicht um mich haben eigentlich. Und das ist so ein bisschen, also das ist eher so, also das Auto selber, glaube ich, das Auto selber bleibt schön, ja, begehrenswert und so weiter. Das ist eher so, dass wir leider in unserer Branche und in unserer Leidenschaft schwarze Schafe unter uns haben.
Also ich sehe das ganz genauso.
Ich hatte gehofft, dass wir unbefleckt bleiben. Aber
da möchte ich dir halt widersprechen. Also ich sehe das ganz genauso. Das ist meine Leidenschaft, und ich möchte mich da an sich gar nicht mit solchen negativen Gedanken abgeben. Aber es wäre naiv zu denken, dass diese Branche von schwarzen Schafen gemieden wird und dass es die da nicht gibt. Es ist leider so, dass mit diesen Fahrzeugen viel Geld zu verdienen ist, und nicht nur mit dem Flügeltürer, da gibt es ja auch noch ganz andere, und ich glaube auch, dass die gleiche Problematik auf
allen Luft gekühlt.
Zum Beispiel.
Da gehen ja auch die Preise durch die Decke.
Da gibt es ja ebenfalls schwarze Schafe, und man darf sich halt nicht der Illusion hingeben, dass das alles so eine saubere Traumwelt ist, sozusagen. Ne? Also es
ja, aber da, wo man
Geld machen kann, gibt es auch schwarze Schafe.
Bis dahin war ich da, und dann wurde ich jetzt aufgeweckt, und das finde ich nicht in Ordnung.
Also ich finde es gut, dass man der ganzen Sache nachgeht. Dass
ja, das auf jeden Fall muss man auch
darüber spricht. Und das ist kein Problem, was jetzt nur Mercedes mit dem Flügeltürer hat. Das gibt's überall. Und man muss ja auch fairer halber dazu sagen, dass das teilweise ja gar nicht mit böser, betrügerischer Absicht gemacht worden ist, sondern wenn du halt einen Unfall Wagen hast, oder sagen wir es so, du hast ein Fahrzeug, was in einem nicht fahrbereiten Zustand ist, und du möchtest es wieder fahrbereit machen, dann hat man doch früher gar nicht so auf Nummerngleichheit und solche Sachen geguckt. Dann hast du halt weiß ich nicht, den Motor aus dem Wagen X genommen und den Rahmen aus dem Wagen Y und dann hast du den Rahmen vom Wagen X wieder woanders weiter verwendet. Also das ist nicht immer mit böser Absicht passiert, sondern einfach, weil sich auch der Anspruch geändert hat. Ja. Also naja, jedenfalls Mercedes macht hier sehr viel, gerade in der Ausgabe meiner Meinung nach für das Image des 300er SL Flügeltürers und ich finde das nicht verkehrt. Eine sehr lesenswerte Ausgabe, tolle Berichte. Nicht allein schon deshalb, weil unser lieber Freund Maximilian Ballast die Titel, oder nicht die Titelgeschichte, aber den Aufmacher, die erste Geschichte da halt hat. Also lesenswert, Mercedes-Benz Klassik, Ausgabe Nummer 68. Was hast du uns mitgebracht, Lars?
Ich hab nix.
Was? Wie? Was? Ja. Du hast nichts. Wir sind hier im Rückspiegel, der News-Podcast über Oldtimer. Du musst doch News mitbringen.
Ja, also ich habe diesmal tatsächlich nur die Zeitschriften, die ich im Abo habe, durchgeguckt. Ich hatte aufgrund von beruflichen Reisetätigkeiten das nicht hingekriegt, zum Kiosk zu gehen. Das ist nämlich das, was ich mache, wenn ich mit meiner Abo-Zusendung nicht zufrieden bin. Oder das heißt nicht zufrieden, also nicht das Gefühl habe, da ist jetzt eine Zeitung dabei, so wie die du jetzt gerade vorgestellt hast, die irgendwie pickepacke voll ist, wo viel drin ist. Und wir sind ja beide Freunde davon, wenn Personen hinter dem Fahrzeug auch vorgestellt werden. Und ich habe alles Mögliche durchgelesen. Und da sind schon auch hier und da mal gute Themen. Und da ist auch die Zeitungen sind auch gut gemacht. Die geben sich ja auch immer Mühe. Das darf man ja auch nicht vergessen. Aber da war jetzt keine Zeitung dabei, wo ich gesagt habe, die ist jetzt deutlich besser als eine andere. Oder da ist jetzt irgendwie ein bisschen mehr Themen. Wenn, dann ist es die Motor Classic. Da gibt es einen Artikel, der auch auf der Titelseite ist. Da fahren die mit dem W123, also ein 230E ist das, durch Südschweden. Das ist ein ganz schöner Bericht mit ganz schönen Bildern. Das fand ich ganz gut. Aber ja, dann ist da halt so ein, da ist dann so ein Bericht drin, Servicekosten, Simca 1000. Ich wüsste gar nicht, wo ich selbst wenn ich einen Simca haben möchte, ich wüsste jetzt gar nicht so ganz genau, wo ich mir einen ordentlichen kaufen könnte. Ja, BMW 700 Cabrio, wunderschönes Auto, aber das ist auch schwer, den irgendwie zu kriegen. So, ich weiß nicht. Ja, also das, dann die Oldtimer Praxis ist wieder sehr, sehr informativ. Auch ein schönes Auto, vorne drauf auf dem Titel schon, der BMW 3.0 CSI. Der ja auch von der Linienführung, fand ich, von der Seite ist der ja so gerade, ne? Also nicht ja. So keilförmig, sondern so gerade. Das finde ich nach wie vor State of the Art. Also jedes Auto, was so eine Linienführung hat, sieht irgendwie cool aus.
Das ist der das BMW-Logo nochmal an der ABC-Säule hinten dran hat.
Müsste so sein, ja.
Das war ja ein Designmerkmal, dass er also nicht nur auf der Motorhaube und am Heckdeckel genau. Das Logo hat, sondern dass die Plakette auch noch an der C-Säule hinten angebracht ist.
Ja, super, ich habe jetzt mir kein Aufkleber reingemacht, um das schnell zu finden, aber das ist so. Ja, das hat man jetzt ja bei dem X2 hat man das ja wieder.
Genau. Es kommt alles wieder, was soll ich dir sagen?
Es kommt alles wieder, das ist so, ja.
Aber das heißt, dich hat denn nicht irgendetwas wirklich überzeugt? Ja. Wir stellen ein Bild in die Shownotes. Und es ist nicht die C-Säule, es ist die B-Säule, ne? Weil er hat ja keine B-Säule.
Es ist die ABC-Säule, genau. Es ist an der C-Säule, auch so wie jetzt bei dem Zweier. Also bei dem X2 muss man ja sagen, ist es auch an der C-Säule und der hat eben keine B-Säule, der CSI. Ja.
Und macht das dann die C-Säule zur B-Säule?
Nein.
Die C-Säule ist immer die hintere. Okay.
Ja, C-Säule ist immer die hintere. Das,
ich weiß nicht. Also kurz zur Erläuterung. Man fängt halt von vorne an, die Verstrebung an der Windschutzscheibe vorne, wo die Windschutzscheibe dazwischen geklemmt ist, ist die A-Säule. Dann hat man die Fahrertür und Beifahrertür auf der anderen Seite und die schlägt ja irgendwo an. Da ist dann die B-Säule. Und abschließend hinten, wo die Heckscheibe ist, ist die C-Säule. So, so und wenn ich aber jetzt keine B-Säule habe, weil da nichts ist zum Anschlagen, dann wird aus der C-Säule eine B-Säule.
Nein, wird's nicht. es bleibt eine C-Säule, weil das versteht ja kein Mensch mehr am Ende. Ja, auf jeden Fall hat er ja so ein gerades Design. Also der ist ja so, der ist so gerade, nicht keilförmig oder sonst irgendwas. Und das macht das Auto sehr, sehr sportlich. Und ich wollte schnittig sagen, aber ich glaube, das sagt man heute nicht mehr.
Das ist wie flott, wenn der Friseur früher zu dir gesagt hat, du kriegst einen flotten Haarschnitt.
Ja, ich kriege erst Angst, wenn Sie sagen, wir machen mal was Raffiniertes, Herr Picker. Dann
oder was Freches.
Ich möchte nichts Freches und nichts Raffiniertes. Nicht beim Auto und auch nicht bei meinen Haaren. Das lieber nicht. Nein, aber ich habe... wir waren zusammen auf einer Veranstaltung in Berlin in der Klassik Remise, die auch nochmal eigentlich... zu erwähnen ist. Also ich würde nicht sagen, dass es sich lohnt, von weiter weg nach Berlin zu fahren, um die Klassik Remise zu sehen.
Doch, das lohnt sich immer. Nach Berlin
lohnt
sich
immer zu kommen. Da muss man schon sehr autoverrückt sein, aber wenn man in Berlin ist, dann sollte man auch die Klassik Remise berücksichtigen, wenn man Oldtimer mag oder Autos im Allgemeinen, weil das doch ein schönes Gebäude ist. Gibt es ein, zwei ganz nette Restaurants da drin auch. Und das ist schon ziemlich pickepacke voll mit Autos. Aber wir waren auf einer Veranstaltung, die heißt Die Gloss Show. Das war das erste Mal organisiert von einer Firma, die Dry Ice Energy heißt. Also die stellen so Trockeneis-Reinigungsgeräte her. Weniger für Rostentfernung, sondern mehr so für zum Reinigen, um Zeitersparnis zu haben. Die Geräte sind... Das hört der Inhaber nicht so gerne, aber damit man sich das besser vorstellen kann, die sind so ein bisschen wie so ein Staubsauger, den man hinter sich herzieht, so von der Größe her.
Schöne Grüße an den Geschäftsführer an der Stelle.
Ich weiß, dass der weit weg ist dieses Wochenende, von daher.
Obwohl der Meister hört uns nicht und den Podcast, den kann er ja nicht später nochmal anhören.
Nee, den kann man ja auch weltweit hören, also das war gerade Blödsinn. Erwischt, ne? Auf jeden Fall die Gloss Show, da waren ein paar Firmen da, die Fahrzeugpflegeprodukte vorstellen, also Tim von SafeShield war da, Sonax war da, Flex war da, Dry Ice Energy natürlich als Veranstalter, Colorlock war da, Koch Chemie war da, dann war The Rack Company da, das ist eine, also die der europäische Importeur. Die haben so Mikrofasertücher und auch so ein paar andere Sachen. Die hatten ein ganz interessantes Gerät noch da, was eigentlich gar nicht so zum Stammgeschäft gehört, was das Wasser weich macht, damit man beim Spülen des Fahrzeuges keine Flecken hat. Für einen ganz günstigen Preis. Fand ich ganz spannend. Und dann waren noch eine Firma da, die allgemein so Reinigungsgeräte herstellt in verschiedenen Größen. Fand ich ganz spannend, dass da so ein Nass-Trockensauger für Fließböden, wie man das so aus großen Turnhallen oder so kennt, aber so ein bisschen mehr so für zu Hause fast schon, ne? Von der Größe her. So, genau. Also war ganz interessant. Schön war, dass wir uns gesehen haben, dass wir alte Autos gesehen haben und dass wir auch viele Leute getroffen haben, die eben eigentlich Benzin im Blut, sagt man ja, hat. Und von daher war das ganz schön. Aber mir ist nochmal bewusst geworden, wo ich den ganzen Tag jetzt an der Klassik Remise verbracht habe, dass das wirklich ein schöner Ort ist. So.
Das ist ein schöner Ort, aber ich kann mich dem nur anschließen, dass es vor allen Dingen wunderbar war, dass wir uns endlich mal wieder gesehen haben und dass wir tolle Freunde dort getroffen haben. Die sind ja alle mit dir angereist, mehr oder weniger. Und ich fand auch die Produkte die vorgestellt worden sind, weil ich noch nicht alle Sachen wirklich kannte. Super spannend. Ich habe mich selber mal beim Trockeneisstrahlen ausprobiert. Da hat die Firma Dry Ice Energy so ein veröltes, verdrecktes Getriebe hingestellt und man konnte das halt ein bisschen sauber machen. War echt spannend, das mal selber mitzuerleben. Super laut. Aber wirklich sehr effektiv, kann man sich mal anschauen. Da gibt's ja von dem Unternehmen viele Videos auf YouTube oder auf Instagram, was man damit alles Tolles machen kann. Ich habe mir bei Flex die Produkte angeguckt, die zum Beispiel auch ein neues Poliersystem haben mit Polituren und Pads abgestimmt. Fand ich ganz spannend, konnte man selber halt auch ein bisschen polieren. Und Sonax hatte auch super spannende neue Produkte mit dabei gehabt. Also ja, ich fand die Messe selber auch sehr schön. Ich habe ja wirklich fast den ganzen Tag da verbracht. Das Tolle war aber halt auch die Leute, die man getroffen hat. Es war so richtig Fachsimpeln für Oldtimer-Fans.
Dann war das Wochenende ja in Berlin on top noch mit den Classic Days Berlin, die immer auf Udam stattfinden, was eine sehr schöne Veranstaltung ist. Hat das natürlich das Ganze nochmal supermäßig abgerundet. Auch da warst du vor Ort.
Genau, ich war am Samstagvormittag da, bevor ich zur Gloss Show gekommen bin. Sehr gut besucht. Samstag war auch super Wetter. Der Veranstalter spricht von insgesamt 2000 Oldtimern, die dort zwischen Oliver Platz und Kanzlereck gewesen sein sollen. Weiß ich jetzt nicht, ob es wirklich so viele gewesen sind, aber es waren unheimlich viele Besucherinnen und Besucher da. Alles ist sehr harmonisch abgelaufen. Und am Sonntag war ich dann tatsächlich den ganzen Tag da, habe auch mein Auto dahingestellt. Und das war immer schön zu sehen, die interessierten Leute, die vorbeigekommen sind, sich erkundigt haben, was ist das für ein Fahrzeug, was für ein Modell und über Extras. Also ich bin selber gar nicht dazu gekommen, großartig über die Classic Days zu schlendern, weil ich so viel an Fragen auch beantworten musste oder in Gesprächen halt einfach war. Ich habe das vielleicht zweimal geschafft, einmal wirklich komplett durchzugehen. Aber ja, eine ganz tolle Veranstaltung. Lohnt sich auf alle Fälle immer. Einmal im Jahr, im Mai, die Classic Days in Berlin. Kann ich nur jedem empfehlen.
Ja, genau. Die Gloss Show das erste Mal und ist vielleicht auch einmalig. Weiß man nicht, ob es diese Veranstaltung in der Klassik-Remise nochmal geben wird. Aber die Classic Days gibt's ja schon seit Jahren und die wird's auch nächstes Jahr gehen. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich, ziemlich sicher.
Ich fand das ganz lustig, bei den Classic Days, kurze Anekdote. Als ich am Sonntag reingefahren bin, man braucht da so eine Classic Driver Card, die man sich aber auch vor Ort besorgen kann. Hat letztendlich wahrscheinlich versicherungstechnische Gründe. Die kostet auch nicht viel, irgendwie 10 Euro, die man einmalig bezahlt für diese Karte. Und dann kann man jedes Jahr dann auf das Gelände rauffahren. Und die kriegt aufgrund der Vielzahl der Fahrzeuge, die darauf wollen, kriegen die tatsächlich nur Fahrzeuge, die ein H-Kennzeichen haben. Und vor mir stand ein Lamborghini, ne? So. Genau. Q-Touch, erste Generation. Bildhübsch, wirklich super toll gepflegt, aber er hatte eine rote Nummer dran. Hätte offiziell nicht einfahren dürfen. Und die Damen und Herren, die da standen am Eingang, die kannten sich damit auch nicht aus. Den hast du dreimal erklärt, was das für ein Auto ist. Und dann hat die immer gesagt, hat kein H-Kennzeichen, darf nicht rauf. Und dann habe ich mich da auch noch mit eingemischt und habe gesagt, ey Freunde, wenn ihr den nicht rauflasst, das ist der oder einer von wirklich vielen super Eye-Catchern, die da stehen, da werdet ihr schön doof, wenn ihr den nicht noch mit rauflasst. Und der ist am Ende des Tages auch raufgekommen. Da kam, glaube ich, dann der Chef selber an und hat gesagt, na selbstverständlich nehmen wir den. Aber das fand ich ganz lustig. Früh um 10 stand da und ist nicht reingekommen mit so einem bildhübschen Auto. Also es ist lustig. Und auf der anderen Seite, was ich auch gesehen habe, viele Fahrzeuge, von denen wir beide sagen, na, das sind doch gar keine Oldtimer, weil wir damit aufgewachsen sind. Der Dreier BMW als Cabrio, erste Generation, was ist denn das? Ein E21? E30.
E21 wäre der erste, aber ich glaube nicht, dass es den als Cabrio, also nicht wirklich als Cabrio.
E30 ist das.
Ich habe den auf der Retro-Klassik in Stuttgart, habe ich ihn als Cabrio gesehen. Aber das war nicht original.
Also ich meine das erste Dreier Cabrio E30, genau. Ja. Dann teilweise auch wirklich so Berlin-typisch, tiefer gelegt, dicke Felgen drunter, dicke Auspuff und so. Also so, wie man sich ein Dreier Cabrio vorstellt. Es gibt auch eine Sache, die fand ich überhaupt nicht schön. Okay. Ich stand an einem Stand, an einem Clubstand, wo ein Cabrio oder Cabrios ausgestellt waren. Und die Fahrzeuge waren verschlossen, aber das Verdeck war geöffnet. Und dann ist es ja nicht so schwer, ein Auto aufzumachen, wenn es verschlossen ist, aber das Verdeck offen ist und muss ja bloß über die Tür greifen. Fenster waren auch nicht hochgekurbelt. Und dann habe ich halt gesehen, dass da auf einmal zwei junge Leute drin saßen. Und habe das dem Besitzer gesagt, den ich kannte. Und wir sind halt hin und haben gesagt, Freunde, so geht's nicht. Ihr könnt nicht einfach euch in den Oldtimer hier reinsetzen. Die Autos sind abgeschlossen. Dann wirst du erstmal frech angelogen. Und dann wird dir gesagt, nee, die Autos sind offen. Die Autos sind hier alle offen. Man kann sich hier überall reinsetzen. Und der Typ, der da am Steuer saß, sagte noch zu seiner Freundin, komm, kann sich auch reinsetzen. Und da musste man dann doch nochmal einen anderen Ton anschlagen, dass die Herrschaften dann das Auto bitte verlassen. Und da hört für mich der Spaß auf. Also das sind alles Privatleute oder vieles Privatleute, die da stehen und ihre Oldtimer-Schätzchen zeigen. Und das finde ich respektlos, wenn man nicht fragt, wenn man selbstverständlich sich da reinsetzt, mal abgesehen davon, ob da eventuell auch noch was geklaut wird. Das finde ich halt, das geht gar nicht. Habe ich so noch nie erlebt, fand ich sehr enttäuschend.
Das ist ein außergewöhnlich negatives Erlebnis, das macht normalerweise keiner.
Auch nur ein negatives Erlebnis. Die anderen Erlebnisse waren alle super positiv, die Leute super respektvoll haben gefragt und teilweise haben wir das dann halt einfach von uns aus angeboten, können sich auch mal reinsetzen und so. Aber die Nummer war halt echt, fand ich schwierig. Aber war ein Einzelfall.
Ja, Gott sei Dank, ja, aber...
So, Einzelfall. Wir sind kein Einzelfall, wir kommen wieder. Wir sind Wiederholungstäter.
So ist es.
Nächste Ausgabe am letzten Freitag in diesem Monat.
So ist es.
Wenn wir das schaffen. Ansonsten kurz vorher oder kurz nachher.
Nee, das schaffen wir schon. Und das ist ja auch der 31. Das passt ja doppelt gut, ne?
Sehr gut, perfekt. Dann wünschen wir euch viel Freude mit dieser Folge. Schön, dass ihr so lange dabei wart. Und wie gesagt, eingangs hatten wir es erwähnt, folgt uns gerne auf Instagram, lasst gerne im Podcast-Player eurer Wahl eine Bewertung da. Wir freuen uns natürlich über ganz viele Sterne, aber wenn es auch nur ein Stern ist, wir freuen uns über jeden Kommentar, den ihr da lasst. Und nutzt das gerne, schreibt uns gerne. Dann wissen wir auch, was wir eventuell verbessern können. Und wir hoffen, ihr habt viel, viel Spaß an der Folge heute gehabt. Ich bedanke mich bei dir, Lars, ganz herzlich. Und freue mich darauf, dich in quasi 14 Tagen wiederzuhören.
Spätestens, ja. Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank, Mackie. Und wir sind raus.